Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Das, was bei uns nach Redaktionsschluss auf dem Schreibtisch in der Medienredaktion so landet, das ist oft spannender als jede Agenturmeldung. Hörerinnen und Hörer schreiben uns ihre Kritik am Journalismus und daraus machen wir diesen Podcast. Unser Thema heute ist die Berichterstattung über Ostdeutschland. Darüber hatten wir im letzten Jahr, also zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, schon mal einen Podcast gemacht. Aber wir haben gemerkt, das Thema beschäftigt die Menschen, die uns schreiben, weiter. Viele Ostdeutsche sagen, für die Medien sind wir alle gleich. Wir sind Bürger zweiter Klasse, also sowas wie der Teil einer gesichtslosen Masse. Wenn über uns berichtet wird, geht es immer um dasselbe.
Es sind heftige Klischees. Immer unzufrieden, ewig gestrig und lauter stramme Rechtswähler. Hat Ostdeutschland ein Imageproblem?
Es kamen so viele Mails zu diesen Stereotypen, dass wir es jetzt nochmal angehen wollen. Gemeldet hat sich unter anderem Jan-Marc Pohl aus Magdeburg. Er folgt uns bei Instagram und seine Forderung lässt an Deutlichkeit, wie ich finde, nicht zu wünschen übrig. Wir brauchen einen Journalismus, der den Blick auf Gemeinsamkeiten stärkt, schreibt er. Den Osten nicht dämonisiert oder auch nicht ostalgisch glorifiziert. Den rufe ich an, habe ich gedacht. Ich bin Bettina Schmieding und hier ist er, Jan-Marc Pohl. Guten Tag.
Ich grüße Sie, Frau Schmieding.
Erzählen Sie ein bisschen von sich. Wo sind Sie? Was machen Sie?
Ich spreche gerade mit Ihnen aus dem schönen, bewölkten Magdeburg. Ich bin Student, habe ursprünglich mal Verwaltung studiert und arbeite in einer obersten Landesbehörde des Landes Sachsen-Anhalt. Bin begeisterter Instagram-Follower von DLF und habe mich dementsprechend mit der Frage, wie wird denn eigentlich über den Osten für mich als Nachwendekind, 1996 geboren, berichtet. Und ein ganz spannendes Thema und ich habe den Eindruck, wie Sie das schon sehr freundlich eingeführt haben, dass es da so ein paar Schlagseiten gibt, die wir doch vielleicht 30 Jahre nach der Wende jetzt noch ein bisschen ausgleichen könnten.
Hielten 1990 noch 20% der Wessis die Ossis für ehrgeizig, sind es heute gerade mal 13%. Dafür denkt der Westen, dass man im Osten eher ausländerfeindlich ist.
Wir haben nichts miteinander zu tun. Ein hier gut bezahlter Daimler-Arbeiter hat mit einem Ossi-Hartz-IV-Empfänger schlichtweg kein gemeinsames Leben.
Und jetzt eine interessante Zahl. Noch nie in den östlichen Bundesländern unterwegs waren 17% der Westdeutschen. Das heißt, jeder sechste Westdeutsche ist noch nicht privat in den Osten Deutschlands gefahren.
Haben Sie sich heute schon ärgern müssen?
Ich habe mich heute noch nicht ärgern müssen. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und mir nochmal etwas Berichterstattung angesehen und mich mit Kolleginnen und Kollegen vieler Altersklassen unterhalten und habe da relativ unisono Feedback bekommen. Nämlich das, was Sie eingangs schon gesagt haben, dass wir so ein bisschen die graue Masse sind und dass viel über einen Kamm geschoren wird. Aber dafür sind wir ja hier.
Sie haben es gesagt, nach der Wiedervereinigung geboren. Warum streiten Sie als Nachwendekind für den Osten?
Ich habe den Eindruck, da sind immer noch viele Stereotype in den öffentlichen Debatten im Spiel, die uns so eine echte, ich möchte es mal mit Pathos sagen, Einheit der Herzen erschweren. Ich hatte letztens zu meinem 25. Geburtstag mit meinem Vater gesprochen und der wusste natürlich von diesem Gespräch und fragte mich, ist das denn überhaupt für dich noch so ein Thema, Ost und West? Und der sagte dann den schönen Satz, er würde sich wünschen, dass das irgendwann mal keine Rolle mehr spielt. Und er hätte sich erhofft, dass es auch jetzt schon keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und ich muss sagen, in meinem Erwachsenwerden hatte ich nicht den Eindruck, dass dem schon so sei. Sei das einfach nur aufgrund persönlicher Erfahrungen mit Ost- und Westdeutschen gleichermaßen oder auch aufgrund der Berichterstattung. Denn es ist ja immer noch so, dass viele Menschen, die ich kennenlerne, beispielsweise im Westen, die waren noch nie im Osten. Das wird andersrum genauso sein. Aber da ist der Blick oft getrübt von fernen Erfahrungen oder Stereotypen. Und das ist eine Sache, die in einem geeinten Land eigentlich nicht sein muss.
Also dass das, was Sie erzählen, Herr Pohl, dass das ein korrekter Befund ist. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier in dieser Runde nicht in Frage stellen. Darüber gibt es eine ganze Menge Untersuchungen. Ich habe mir überlegt, wie es dazu gekommen ist, also wie es sein kann, dass die Berichte, die es über Ostdeutschland gibt, dass die oft so eine Schlagseite haben. Und vielleicht erzähle ich mal von meiner eigenen Sozialisierung. Also ich komme aus einem ganz bürgerlichen Elternhaus in Ostwestfalen und ich weiß, dass meine Mutter immer Pakete nach Zwickau verschickte. Also der Osten, Ostdeutschland, die DDR damals, die waren sehr, sehr weit weg. Und ich weiß auch, dass sie sich immer geärgert hat, wenn die Bekannte in Zwickau sich, wenn sie Kaffee bestellte, am liebsten von uns Educho gewünscht hat und eben nicht den Aldi-Kaffee wollte. Und ich weiß, dass meine Mutter sich darüber immer so ein bisschen geärgert hat. Ich erzähle das, weil mir irgendwie aufgefallen ist, dass meine Welt wirklich die westdeutsche Welt war. Und da gab es dann noch dieses andere Land hinter der Mauer, wo man auch Deutsch sprach, aber das hatte irgendwie nichts mit mir zu tun. Als die Mauer dann fiel, 89, da war ich schon erwachsen. Ich habe mich dafür interessiert, das muss ich sagen, sehr sogar. Und ich habe mich auch gefreut. Aber eher so, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, für diese Menschen da drüben. Ich fand auch, dass alles, was da an Schweiß, Blut und Tränen investiert worden ist in 89, das war es absolut wert. Aber so eine Person wie ich bin dann quasi Journalistin geworden und hatte eigentlich immer irgendwo ein distanziertes Interesse. Ich will das gar nicht rechtfertigen, das klingt jetzt vielleicht so, aber ich versuche irgendwie so ein bisschen mich zu verstehen. Und ich bin auch ein bisschen verzagt, wenn ich mir überlege, dass jemand wie ich dann auch noch Journalistin wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, also ich bin nicht zur Speerspitze dieser Bewegung berichtet korrekt über Ostdeutschland geworden, das muss ich wirklich sagen. Michael Kraske, und jetzt komme ich nach meiner langen Vorrede zu unserem nächsten Gesprächsgast heute, der hat das ganz anders gemacht. Er ist etwas jünger als ich, er kommt auch aus dem Westen. Hallo Herr Kraske.
Hallo, ich grüße Sie.
Aus Iserlohn nämlich. Und diesen Ort hat er aber sehr schnell verlassen und das erzählen Sie am besten selber. Was haben Sie gemacht Anfang der 90er?
Ja, ich bin im Grunde genommen, als sehr, sehr viele von der anderen Seite in den Westen gegangen sind, ja, da bin ich in den Osten ausgewandert zum Studieren, damals der Liebe wegen. Habe dann in Leipzig angefangen zu studieren und habe hier im Grunde genommen dann erstmal einen großen Kulturschock erlebt, wie wahrscheinlich umgekehrt die Ostdeutschen mit mir auch, der vorlaute Wessi, der rüberkommt und irgendwie dann doch alles besser weiß. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich im Grunde in deutsche Zeitgeschichte reingestolpert bin und habe hier die Umbrüche dann ja aus erster Hand auch erleben und erfahren können und habe hier aber auch angefangen, dann journalistisch zu arbeiten. Und ich bin dann nach meiner Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule zurückgegangen nach Leipzig, wo ich seitdem als freier Journalist arbeite und ja, habe einfach eigentlich in diesen Anfangsjahren dann der deutschen Einheit und später in den 2000ern dann versucht, ja, diese Vielfältigkeit hier im Osten in Geschichten einzufangen, indem ich viele Seite 3 Geschichten geschrieben habe, hier für die Sächsische Zeitung, aber auch für die Stuttgarter Zeitung, den Tagesspiegel. Und das war dann auch ein Missverständnis, das bei mir selbst entstanden ist, dass ich dachte, wenn ich das mache, über die Brüche zu schreiben, diese erzwungenen Wendungen, die hier ja fast alle im Osten erlebt haben, dann wäre das Thema im Grunde genommen hinreichend behandelt, weil das alle so machen. Und ich habe erst nach und nach festgestellt, dass das ja gerade bei den großen überregionalen Medien eben nicht der Fall ist, dass da eben doch viel Krisenberichterstattung stattfindet, viel Schwarz und Weiß. Und ich glaube, diese Zwischentöne, diese Präzision, das ist ein ganz großer Mangel, der heute vielleicht auch wieder aktuell ist, weil zwar das Thema verstanden ist, aber weil auch in vielen Redaktionen gar nicht mehr die Ressourcen vorhanden sind.
Marieke Reimann ist die vierte im Bunde heute in diesem Podcast. Sie ist Journalistin, war bis vor kurzem Chefredakteurin von Z, einem Online-Magazin des Zeitverlags und macht gerade ein journalistisches Sabbatical.
Hallo.
Ich glaube, das kann ich gut so zusammenfassen. Sie werden nicht müde, darauf hinzuweisen, was alles schiefläuft im Journalismus, wenn es um Ostdeutschland geht, oder?
Ganz genau, ja. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema, komme selbst aus Rostock. Das heißt, es ist so ein bisschen hausgemacht natürlich auch bei mir, dass mir schon früh, noch vor meiner journalistischen Karriere aufgefallen ist, dass es Missstände gibt. Und da kam ich nicht umhin, mich erst bei Z als Chefredakteurin des Magazins damit zu beschäftigen und jetzt eben als Journalistin öfter mal den Finger in die Wunde der doch sehr westzentrierten Ostdeutschland-Berichterstattung deutscher Medien zu legen.
Neulich habe ich es wieder gehört, dass ein Kollege von 9 Bundesländern sprach, über 30 Jahre später. Ich musste grinsen. Grinsen Sie bei sowas auch noch?
Ja, total. Also ich nenne es in meinen Artikeln oder auch wenn ich dazu dem Thema spreche, die nicht mehr ganz so 9 Bundesländer, weil ich meine, wir sind, ja, der Mauerfall ist jetzt dieses Jahr 31 Jahre her, die Wende auch. Und ich weiß nicht, aber das spricht irgendwie doch für die öffentliche Wahrnehmung, dass da immer noch so ein sehr starkes Distanzverhältnis ist und vielleicht auch eine Unklarheit darüber, wie man miteinander umgeht, beidseitig und vor allen Dingen aber, wie man aus dieser westzentrierten Berichterstattung rauskommt, um vielleicht eine objektivere Ostdeutschland-Berichterstattung zu gestalten.
So richtig kapiere ich es nicht. Warum tun wir uns 30 Jahre danach noch so schwer? Herr Pohl, haben Sie eine Idee?
Ich habe den Eindruck, das hat eine ganze Menge mit persönlichen Erfahrungen, so wie Sie das eingangs gesagt haben, zu tun. Mein Eindruck ist, dass nach der Wende, genau wie davor, das Interesse der damals Westdeutschen nicht so wahnsinnig groß am damaligen Osten war und das heute mitunter immer noch nicht so ist. Ich mache das gerne fest an so ganz grundsätzlichen kulturellen Fragen. Wenn Sie im Osten jemanden fragen, ob er ein Lied von Klaus Lage kennt, dann werden die allermeisten Ihnen eins nennen können. Wenn Sie im Westen jemanden fragen, ob Sie ein Lied von Karat, Stern komm um Meißen etc., also irgendeiner Ostrock-Band kennen, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation, sich kulturell, persönlich, politisch und sonst wie mit dem Osten auseinanderzusetzen, dass diese Motivation eben fehlt und das zieht sich dann eben bis in die Berichterstattung durch.
Also das Interesse der Ostdeutschen an den Westdeutschen und an der Kultur ist da und war da schon immer und andersrum nicht.
So zumindest mein Eindruck. Das ist sicherlich auch nicht ganz korrekt. Der Ostdeutsche hat sicherlich viel mehr Interesse an Hamburg, München, West-Berlin gehabt als an der Eifel. Das muss man in der Differenziertheit halber sicherlich auch sagen. Aber ich glaube, um das ein bisschen zu pauschalisieren, kann man schon sagen, der Osten war eben das Land jenseits der Mauer, wo es keine Südfrüchte und keine ordentlichen Turnschuhe gab. Aber vielmehr war da offensichtlich in den Köpfen der Menschen auch nicht verankert, was Osten anging.
Ich glaube, da liegt das total richtig bei der Wahrnehmung darüber, dass es ein kulturelles Unverständnis darüber gibt, was überhaupt Ostkultur sozusagen ist oder Ostkunst zum Beispiel auch. Und dass es sich doch stark auf Themen Stasi oder Rechtsextremismus auch heute noch konzentriert. Und das liegt meiner Meinung nach ganz klar daran, dass in deutschen Redaktionen Ostdeutsche, genau wie andere Minoritäten, ja auch unterrepräsentiert sind. Dass vor allem in der Führungsebene, eben da, wo Entscheidungen getroffen werden über strukturelle Gegebenheiten, aber auch über thematische Zusammensetzung, auch kaum Ostdeutsche vorhanden sind. Das ist jetzt nicht so in der Medienlandschaft so, sondern das kennen wir auch aus der Wirtschaft, der Politik und so weiter. Aber das führt eben auch dazu, dass dann zur Wahlberichterstattung eben mal Reporterinnen und Reporter in Anführungsstrichen rübergeschickt werden zum Beispiel. Das ist ja so ein ganz klassischer Begriff und ich musste eben auch, als Herr Kraske sich vorstellte, ich meine, wir kennen uns schon, aber er hat das ja nochmal ausgeführt, wie er dann nach Leipzig kam, hat er auch diese ganz klassischen Begriffe, die oft Wessis benutzen, wenn sie in Osten gehen, von ausgewandert und rüberkommt. Und das sind so Begrifflichkeiten, die, und ich unterstelle ihm jetzt gar nicht, dass er das böse gemeint hat, aber das sind ganz klassische Begriffe, die eben den Osten frame und doch so ein bisschen suggerieren, als würden wir eine Art Auslandsberichterstattung oder, wenn man sogar das noch ein bisschen kritischer sehen möchte, eine Krisenberichterstattung machen. Also es ist ganz klar, und da muss ich Herrn Pohl so ein bisschen widersprechen, dass wir Anfang der 90er Jahre so ein Wording hatten, was eher von positiver Stimmung geprägt war in der Berichterstattung, wo es oft um Wandel, um Wachstum, um Aufbruch, um Modernisierung ging. Das sind Schlagworte, die oft vorgekommen sind. Das hat der MDR vor 3,5 Jahren in der Studie untersucht. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ab der Nullerjahre wurden dann diese Konnotierungen abgelöst von Wörtern wie arm, abgehängt, Problem. Also es ist deutlich, dass so in den letzten 20 Jahren eine starke negative Fokussierung stattgefunden hat. Und es ist klar, wenn die eigene Perspektive und das, was dich im Leben ausmacht, aus Sicht der Ossis in der öffentlichen Wahrnehmung eben keine Rolle spielt, dann fühlst du dich nicht gesehen. Und so geht es eben vielen Ostdeutschen. Ein Gefühl, denke ich, dass viele Wessis nicht unbedingt nachvollziehen können.
Was stört Sie persönlich am meisten hier im Osten?
Dass in den letzten 30 oder sagen wir mal 20 Jahren so gut wie nichts passiert ist. Dass wir im Prinzip auf einem schlechteren Stand sind wie 1989.
Ich glaube, dass die Westdeutschen uns, also mehrheitlich, nicht als intellektuell und sozial gleichwertig sehen.
Mir hat mal jemand in meinem Umfeld hier gesagt, so unter der Hand, weil es immer nicht so auffällt, dass ich ja auch aus dem Osten komme, hat die auch gesagt, also da kannst du mir erzählen, was du willst. Die im Osten, die sind einfach nicht demokratiefähig. Das haben die nicht gelernt, das sollten wir denen vielleicht auch gar nicht zutrauen.
Fühlen Sie sich denn heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, auf Augenhöhe mit dem Westen?
Nein, definitiv nicht.
Nee. Ich frage mich gerade, was ich schlimmer fände, nicht beachtet, also nicht gesehen zu werden oder wenn man überheblich über mich sprechen würde.
Naja, ich denke, ich versuche die Frage zu beantworten. Ich glaube, in dem Moment, wo man sie vielleicht als überheblich wahrnimmt, spricht man ja zumindest noch über sie. Aber wenn sie gar nicht stattfinden, finden sie einfach nicht statt. Also wenn wir gar nicht über sie sprechen, würden sie einfach keine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist das Problem, weshalb sich viele Ostdeutsche auch irgendwann von den überregionalen Medien zum Beispiel abgewandt haben oder einfach keine Tageszeitungen mehr lesen. Das ist ja die Frage, die jetzt auch gerade im Raum steht, so. Es liegt nicht an den Ostdeutschen, dass die keine westdeutschen Medien konsumieren, sondern es liegt an den westdeutschen Medien, die keine Ostdeutschen erreichen. Und darum müssen wir uns Gedanken machen.
Herr Kraske, Anfang der 90er, Frau Reimann hat das gerade gesagt, dass Sie das so ein bisschen so geframed haben, dass es so klang, als würden Sie quasi auf Safari gehen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat sich das auch so angefühlt für einen jungen Mann, unmittelbar nach der Wende. Ja,
also ich glaube, dass das keine Frage von Framing war, sondern das waren die Erfahrungen. Ja? Also das war meine Erfahrung, dass hier für mich alles fremd war. Übrigens zu einem Zeitpunkt, wo das für viele Ostdeutsche ja auch wieder fremd wurde. Ja? Wo Fahrkartenschalter, Einkaufen, alles wurde anders. Wahrscheinlich noch viel mehr als für mich. Und diese Erfahrung der Fremdheit, die haben gute Freunde von mir und Freundinnen von mir, die ich ja auch in meinem Buch beschreibe, die in den Westen gegangen sind, genauso gemacht. Ne? Die da mit sozusagen westdeutschen Regeln konfrontiert worden sind, wo ostdeutsche Erfahrungen, die sie hatten, natürlich auch abgewertet sind, wurden. Aber ich muss natürlich auch noch mal sagen, dass wir eine wahnsinnige Entwicklung trotzdem hinter uns haben. Ja? Also dieses vollkommene Fremden miteinander und dieses in Schablonen verharrende West und Ost, das erlebe ich so auch nicht mehr. Also es sind ja viele Millionen tatsächlich aus dem Osten in den Westen gegangen und es sind eben auch viele schon vom Westen in den Osten gegangen. Und ich erlebe durchaus auch einen funktionierenden Alltag auch in den Medien, wenn ich mir hier mein Journalistenbüro angucke, Mediendienst Ost. Hier sind viele, die im Osten geboren sind. Es sind einige, die aus dem Westen dazugekommen sind. Und ja, in Bezug auf Berichterstattung ist mir das auch ganz wichtig, dass ich glaube, dass ich am Ende die Qualität nicht an Herkunft und an Abstammung bemessen darf und es auch nicht tut.
Herr Pohl, Sie haben ja in Ihrer Mail ganz konkrete Forderungen gestellt. Also Sie möchten gern, dass sich Dinge ändern, wenn wir konstruktiv an dieses Phänomen herangehen, über das wir jetzt sprechen. Was sind das für Punkte, die Sie sich wünschen von der Berichterstattung?
Das mag vielleicht ein bisschen naiv oder romantisierend klingen, aber ein Aspekt, den ich tatsächlich zu wenig erlebt habe, das ist natürlich subjektiv, ist eine interessierte Wahrnehmung, was Ostkultur oder Ostkunst angeht. Das hat so ein bisschen was auch mit Wertschätzung zu tun. Ich bin als Kind natürlich dadurch bedingt, dass meine Eltern und Großeltern alle Ossis sind oder waren, mit Ostmusik aufgewachsen. Und nach wie vor Musik interessiert, jetzt nicht mehr so sehr gebunden an die Herkunft der Musik. Aber ich denke, ich kann guten Gewissens sagen, dass das, was damals im Osten an Kunst gemacht wurde, doch nicht schlechter oder sonst wie despektierlicher war als das, was aus dem Westen kam. Und da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Berichterstattung darüber gäbe, was doch im Osten alles passiert, damals wie heute.
Ich wollte gerade sagen, Sie sprechen von damals, aber das können Sie ja nicht nur meinen. Sie werden ja aber sicherlich auch bemängeln, dass der Blick auf die jetzige Kulturszene in den ostdeutschen Bundesländern nicht der ist, den Sie sich wünschen.
Der ist womöglich in den größeren Städten da, aber ich denke, in der Breite ist das nach wie vor nicht vorhanden. Mhm. Wobei ich selbstkritisch sagen muss, dass das vermutlich im Westen das Gleiche ist. Auf dem schleswig-holsteinischen Land ist vermutlich der Blick auch nicht so geschärft auf die Kulturszene wie in Hamburg.
Ja.
Genauso ist es sicherlich so, dass in Magdeburg die ein oder andere Newcomer-Band sicherlich die bessere Chance hat, wahrgenommen, auch überregional wahrgenommen zu werden, als das in der Börde oder im Burgenlandkreis aktuell der Fall ist.
Ich kann da Herrn Pohl total zustimmen, vielleicht aus einer Perspektive, die ich erlebt habe als Journalistin in ja doch nun einigen deutschen Redaktionen schon, dass zum Teil einfach solche Namen wie Christa Wolf, Václav Havel, Reinhard Lakomi nicht bekannt ist und deswegen auch irgendwie so die Erfahrungstiefe, also so das, was diese Menschen irgendwie bedeutet haben oder was deren Wirken bedeutet hat für eben auch ostdeutsche Bürger und Bürgerinnen, dass das total verkannt wird und dass eben deswegen diese Menschen in der Berichterstattung gar nicht stattfanden. Und ein ganz besonderes Beispiel finde ich, darüber hat die Autorin Jana Hensel schon vor einigen Jahren mal geschrieben, dass Sigmund Jähn war der erste Deutsche im Weltall und wäre das ein Westdeutscher gewesen, und da stimme ich total ihr zu, würden wahrscheinlich etliche Straßen und Sporthallen und was weiß ich, Feste nach diesem Mann benannt worden sein. Nun ist er aber ein Ostdeutscher und ich glaube, dass wenige Westdeutsche von ihm wissen, und das gilt für so vieles.
Es kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das unser Ziel als gerade als Journalisten sein kann, Ostdeutschland besonders wohlwollend zu zeigen.
Nein, also ich denke, wir müssen gar nicht den Anspruch haben, und das wäre ja auch eine verquere Forderung zu sagen, wir müssen jetzt nur noch positive Berichterstattung machen, aber einfach zu sagen, ostdeutsche Protagonisten und Protagonistinnen oder ostdeutsche Geschichten finden genauso normal im Alltag statt wie alle anderen Geschichten auch. Das ist so ein bisschen ja auch die Forderung danach, dass andere Minoritäten, wie zum Beispiel Muslime, dass die nicht immer nur in einem Kontext von Islam und Religion gezeigt werden, sondern eben auch, wie sie als normale Menschen in Anführungsstrichen einfach so ihr Leben leben. Und ich muss da nochmal darauf eingehen, dass wir tatsächlich in Deutschland das Phänomen haben, dass wir uns schon darauf beschränken, oft eine Jubiläums- und Wahlberichterstattung über Ostdeutschland zu machen. Also bei mir, muss ich sagen, von September bis November glühen bei mir jedes Jahr die Leitung, weil irgendwie Ostdeutschland Primetime ist und allen Medien auffällt, ah shit, ist schon wieder Tag der Deutschen Einheit und Mauerfall, lass doch mal kurz was über den Osten machen. Oder verdammt, jetzt ist in Mecklenburg schon wieder irgendwie Landtagswahl und so. Wer ist denn da nochmal gerade überhaupt? Also das ist wirklich total augenscheinlich, dass es so bestimmte Daten sind, die dann irgendwie so Redaktionen aufschrecken lassen, und dann schicken die dann so jemanden hin, in Anführungsstrichen, oder kümmern sich mal so ein bisschen darum. Und ich finde einfach, wir müssen ein Stück weit mehr dahin kommen, und das unterstreicht, glaube ich, auch die Forderung von Herrn Pohl, dass wir das zur Normalität werden lassen, ostdeutsche Stimmen und ostdeutsche ProtagonistInnen in Geschichten stattfinden zu lassen, so wie wir das ja mit Westdeutschen auch machen.
Ja, Frau Reimann, ich habe jetzt gerade so darüber nachgedacht, dass man ja, also, oder ich sage es mal andersrum, man kann ja Interesse nicht verordnen, also man kann aus einem nicht interessierten Journalisten keinen interessierten Journalisten machen per Anordnung. Aber wie kann uns das gelingen, diese Neugierde zu wecken? Das frage ich mich jetzt gerade.
Ja, und das ist eine total berechtigte Frage, und das ist ja auch normal, dass das, was in meiner Lebenswirklichkeit nicht stattfindet oder das, was ich aus meinem Erfahrungsschatz nicht kenne, das ist irgendwie was, das interessiert mich per se erstmal vielleicht weniger. Und deswegen müssen wir ganz klar dahin, dass eine größere Durchmischung in den Redaktionen stattfindet, also dass wir eine viel diversere Aufstellung haben, und damit meine ich eben nicht nur ostdeutsche Redakteure und Redakteurinnen, sondern auch Menschen in den Redaktionen mit Behinderung, Arbeiterkinder, Menschen, die vielleicht einen Einwanderungshintergrund haben. Also ganz, also wir sind wirklich überwiegend weiß und westdeutsch, und dann dazu kommen natürlich, das kennen Sie, auch noch männlich belegt in den Redaktionen. Und das ist was, das müssen wir ändern. Das muss sich da schon ändern, wenn wir überlegen, wie rekrutieren wir? Und das müssen sich die Journalisten schon überlegen. Wie werben wir junge Journalisten und Journalistinnen? Und dann müssen sich die HRler und HRlerinnen oder eben die Chefredakteurinnen überlegen, wen hole ich in mein Team und wie kann der eine Bereicherung für meine Berichterstattung sein? Und ganz ehrlich, es kann für jede Redaktion nur eine Bereicherung sein, das Team möglichst diverser durchzustrukturieren, damit ich einfach einen besseren Zugang habe zu meinen Protagonisten und Protagonistinnen, dann zu den Themen, die sie mitbringen, und dann auch zu den Zielgruppen. Denn was oft verkannt wird, ist, umso mehr Zielgruppen ich mir ja erschließe, und da gehören Minoritäten wie Ostdeutsche eben mit dazu, ist das ja auch eine Möglichkeit, eben einen neuen Werbemarkt zu erschließen oder eine neue Leserschaft. Also es ist ja nicht nur so, dass es mühsam ist, sondern es kommt am Ende ja vielleicht sogar auch wirtschaftlich was für die Medien bei rum.
Nun ist es ja nicht so, dass es keinen originär ostdeutschen Journalismus gäbe. Den gibt es ja. Es gibt reichlich Regionalzeitungen, für die Herr Kraske auch arbeitet, wenn ich das richtig weiß. Herr Kraske, warum reicht das nicht?
Ja, zumindest früher. Ne? Da habe ich mehr, sage ich mal, auch noch in der Tagesberichterstattung gearbeitet. Ich würde trotzdem diesem doch etwas starren Verständnis auch von Ost- und Westdeutschen auch hier nochmal widersprechen. Also ich glaube, es geht schon auch darum, diesen neuen Osten wahrzunehmen. Und ich erlebe das schon auch so, dass sich irgendwie längst nicht mehr alle als West- und Ostdeutsche einordnen. Ja. Also wer hier geboren ist und zwei westdeutsche stämmige Eltern hat, der ist eben auch ein neuer Westdeutscher, Ostdeutscher oder eine neue Ostdeutsche. Und die gilt es eben auch zu berücksichtigen. Also ich glaube, dass tatsächlich so ein Schlüssel dieses von der Marieke Reimann angesprochene Ding mit der Diversität sein kann. Also wirklich zu gucken, dass man wirklich eine gute Vertretung von allen möglichen Perspektiven hat. Aber ich glaube, dass Repräsentanz auch nicht alles ist. Es geht eben tatsächlich auch um Ressourcen. Ja? Also wie viele Leute lasse ich denn auf den Osten drauf gucken? Und ich glaube, je genauer und präziser man auch eben die Zwischentöne einfängt, ja, also die Geschichten, die ja vielleicht kleinere Entwicklungen, Neuigkeiten etc. einfangen, umso mehr nehmen die Leute einem dann auch ab, wenn ich genau und präzise über Krisen berichte.
Also ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, wenn ich so zuhöre, das Gefühl, dass wir einen Faktor noch nicht so richtig einbeziehen in unser Gespräch, nämlich dass, vielleicht hat Herr Kraske das auch gerade schon angedeutet, dass ich finde, dass die ostdeutschen Stimmen, auch die der Journalistinnen und Journalisten aus Ostdeutschland in den letzten 4, 5, 6 Jahren deutlich lauter geworden sind als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das spüre ich ganz deutlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht auch jetzt hier in diesem Podcast, ich weiß es nicht, dass wir über Probleme reden, die vielleicht gar nicht mehr so da sind.
Ich glaube, da ist ein gutes Stück weit was dran. Insbesondere habe ich den Eindruck, dass das deswegen stimmt, weil immer mehr, in Anführungszeichen, alter Westmedien sich ein Stück weit dagegen auflehnen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das eine Parallele zu anderen Emanzipationsbewegungen ist. Also der Osten scheint mir da manchmal so ein bisschen die Frau in der Bundesrepublik zu sein. Und der alte, männliche Westen findet das jetzt nicht unbedingt begeisterungswürdig, dass die Stimmen aus dem Osten lauter werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr vorwurfsvoll formuliert und mag man auch nicht unterschreiben.
Der alte weiße Wessi, meinen Sie?
Der alte weiße Wessi-Mann, genau. aber ich möchte Ihnen da sicherlich nicht Unrecht geben. Also die Stimmen werden lauter. Das ist ja, wie Herr Kraske sagte, ein Zeichen dafür, dass wir ein gutes Stück an Entwicklung hinter uns gebracht haben. Und doch sehen wir ja, Herr Kraske hatte erwähnt, westdeutsche oder ehemals westdeutsche Eltern ziehen in den Osten und bekommen hier Kinder. Warum nehmen die sich nicht als Ossis oder als Wessis wahr?
Doch, tun sie aber. Warum die, also das kann ich sagen, dass sie das tun. Das heißt ja,
als was denken Sie, nehmen die sich wahr?
Also ich habe tatsächlich in meiner Familie ein Beispiel. Meine beiden Nichten sind haben beide westdeutsche Eltern, sind aber in Ostdeutschland geboren. Und ja, wobei, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, ich habe denen die Frage noch nie gestellt. Aber Sie haben wahrscheinlich recht. Ich glaube, die würden diese Unterscheidung für sich gar nicht gelten lassen.
Das wäre ja die interessante Frage. Inwieweit spielt das bei denen tatsächlich noch eine Rolle? Und wenn sie sich als Ost oder West identifizieren, warum ist das so? Aber Sie haben vielleicht auch dahingehend recht, dass das eine Diskussion ist, die vom Hundertstel ins Tausendstel kommt. Aber ich fand den Hinweis von Frau Reimann da ganz interessant in Bezug auf Sigmund Jähn, wenn es um Ostkultur geht, der erste Mann, der erste Deutsche im Weltraum. Es gab unlängst eine Riesendiskussion in Halle an der Saale darum, ob ein neues Planetarium nach Sigmund Jähn benannt werden sollte. Und das hatte man letztendlich so jetzt mal in Stand abgewählt, weil Sigmund Jähn eben auch Mitglied der NVA, also der Armee der DDR war und da einen recht hohen militärischen Dienstgrad bekleidet hat. In dem Moment hatte ich so den Eindruck, diese Frage oder dieses Problem würde man auf der anderen Seite nie aufmachen. Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond war genauso Navy-Pilot, das im Koreakrieg Einsätze geflogen. Man würde niemals darüber diskutieren, ob das jetzt sinnvoll wäre, eine Fliegerschule nach Neil Armstrong zu benennen oder ein Planetarium. Und da habe ich den Eindruck, sind wir vielleicht noch so ein bisschen wie Gott. Mhm.
Ich würde kurz eventuell die Diskussion aus dem Weltraum zurück auf den Boden holen. Sie hatten ja gefragt, Frau Schmieding, Sie nehmen das vermehrt wahr, vor allen Dingen so in den letzten 4, 5 Jahren, dass es durchaus vorkommt, dass sich Ostdeutsche mit sich selbst sozusagen beschäftigen oder dass das ein Thema ist. Ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, was es für eine Berichterstattung um 2015 herum, das wissen Sie alle, viele Geflüchtete sind nach Deutschland gekommen, die Diskussion darum
kennen wir. Und das, was darauf folgte, nämlich dass die AfD an Wähler und Wählerinnenstimmen gewonnen hat, die vorzugsweise auch oft aus dem Osten kamen, ist was, was da unbedingt mit reinspielt, weil nämlich die Berichterstattung, und da manifestiere ich jetzt wieder die Argumente, die ich davor hatte, eben viel darum drehte, wie rechts ist der Osten, warum wählen da alle rechts und so weiter und so fort.
Spätestens seit den Aufmärschen in Chemnitz.
Chemnitz vergangene Nacht. Demonstranten randalieren, es gibt 20 Verletzte.
Redet ganz Deutschland wieder über den rechten Osten.
Diejenigen, die sich beschweren, dass Angela Merkel sich nicht für ihr Volk interessiere, schreien ihr Hau ab entgegen.
Wer nimmt uns weg? Wer nimmt uns weg? Wer nimmt uns weg?
Und da haben sich eben die 75%, die nicht die AfD gewählt haben, überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Total pauschalisiert gefühlt und zum ersten Mal sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken darüber gemacht. Und das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis, die jetzt sagen, ja, ich habe mir jetzt irgendwie die letzten Jahre erstmal so Gedanken gemacht, dass ich überhaupt Ossi bin und was das für mich für eine Rolle spielt und so. Um sich da eben auch innerhalb der Ostdeutschlandschaft sozusagen abzugrenzen und zu sagen, ich fühle mich ostdeutsch, weil, oder ich bin ostdeutsch so und so, aber ich bin eben nicht rechtsextrem und ich möchte nicht in diesem Bild mitgenannt sein. Ich möchte nicht, dass ich so als homogene Masse betrachtet werde, eben nur, weil das jetzt gerade in die Wahlberichterstattung westdeutscher Medien passt.
Haben Sie konkrete Beispiele für diese Art der Darstellung? Fällt Ihnen da was ein?
Welche Art der Darstellung?
Die Sie eben genau beschrieben haben, dass man quasi in einem Rutsch als Wähler in Ostdeutschland zu denen gezählt wird, die zu 25%, also in der Minderheit, rechtspopulistisch gewählt haben. Dass man, wenn man von Wählern redet, dass man da wenig differenziert und sich quasi in Sippenhaft genommen fühlt. Wer tut das? Wo passiert das?
Ja, das ist zum Beispiel passiert, als der Spiegel 2019 mit So ist er, der Ossi, aufgemacht hat und vorne auf seinem Cover diesen Deutschlandhut zeigte, den dieser eine Pegida-Mann da trug.
Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen.
Und da gab es ja auch etliche Presse drum. Und wenn ich als eines der größten deutschen Nachrichtenmagazine mit sowas aufmache und quasi alle über den Kamm schere und gleichsetze mit jemandem, der als öffentlich rechtsextrem wahrgenommen wurde, muss ich mich ja nicht wundern, dass ich mich als Leser oder Leserin dann nicht mehr zum Beispiel für dieses Magazin interessiere, weil ich ja so vielleicht schon irgendwie mit genug Problemen beim Alltag zu tun habe, da muss ich mir den Frust nicht noch aus den Medien abholen.
Ja, so ist er. Der Ossi ist natürlich ein gutes Beispiel, aber das muss man, glaube ich, noch ein bisschen differenzieren. Also klar, der Titel hat genau das, dieses Hutbürger, ja, der da in Dresden dann das Kamerateam belämmert hat. Und das war tatsächlich etwas, wo man sich fragt dann, warum soll ein Ostdeutscher dann den Spiegel aufschlagen und die Geschichte lesen. Aber was man auch wissen muss, diese Geschichte hat geschrieben Steffen Winter. Das war eine durchaus differenzierte Geschichte, die versucht nachzuspüren, warum Rassismus sich hier im Osten eben tatsächlich in Teilen gewalttätiger zeigt. Ja, die AfD hat hier deutlich höhere Wahlerfolge. Und es war dann im Grunde genommen, wie es so oft ist, wirklich eine vollkommen verpasste Chance, dass dem Ganzen, diesem eigentlich guten, differenzierten Text, dieses Cover mitgegeben wird, das eigentlich dann alle hier im Osten abschrecken muss.
Ich würde da direkt anschließen. Ich weiß nämlich, wer die Geschichte geschrieben hat, und die Geschichte des Spiegels war dann auch gut durchrecherchiert und geschrieben. Jedoch die Aufmachung ist ja das, was mich als normale Leserin oder Leser dazu bewegt, etwas zu kaufen. Und das wissen nur wir Journalisten oder Journalistinnen, dass Aufmachung, Titelblattgestaltung und das, was dann vielleicht in dem Text steht, was ganz unterschiedliches sein kann, weil da unterschiedliche Menschen am Werk sind, die Überschrift machen und das Bild dazu bestimmen, sind meistens nicht die den Text schreiben. Das weiß ich aber nicht, wenn ich am Kiosk stehe und nun mal keine Journalistin bin und nur dieses Heft kaufen möchte oder nicht. Deswegen ist das für mich schon was, wo ich mir überlege, welche Zielgruppe soll da auch angesprochen werden? Und das war ganz klar, dass da keine ostdeutsche Zielgruppe mit angesprochen werden sollte.
Da kommen wir vielleicht auch noch bei der Gelegenheit einmal auf das, was die elektronischen Medien daraus machen, also der Rundfunk zum Beispiel, also die öffentlich-rechtlichen etc. 2019, diese Demo, wo der Mann mit dem Schlapphut aufgetreten ist, Herr Kraske hat es gesagt. In der Zeit war viel von dieser Art von Demonstration die Rede und man hatte Land auf, Land ab das Gefühl, dass da auch eine politische Welt im Umbruch ist oder vielleicht auch die Angst, dass es so sein könnte. Herr Pohl, hat sich das für Sie anders dargestellt, weil Sie eben vor Ort sind und auch wissen und merken und spüren, wie die Lage oder wie die Stimmung ist?
Das hat sich ganz gewiss anders angefühlt. Aber das kann natürlich auch mit meinem subjektiven Umfeld zusammenhängen, die ich jetzt mal ganz stolz als Nicht-Rechtswähler stilisieren möchte. Ich kann natürlich verstehen, dass das für Menschen zu Recht verstörend wirkt, wenn gerade in Dresden hier Pegida und sonstige Veranstaltungen wahnsinnig stark werden. Und ich glaube, da kommen wir aber auf ein strukturelles Problem, sowohl der Politik als auch des Journalismus, die ja mit ein und derselben Währung hantieren, nämlich Aufmerksamkeit. Und es scheint mir so zu sein, dass diese extremen Situationen immer wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen wird dann eben zum 100. und 1000. Mal über Pegida berichtet.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, so sind sie, die Journalisten. Wieso ist er der Ossi? Entschuldigung.
Das, wenn Sie das sagen, ist es okay. Ich hätte mir das nicht getraut. Nein, das möchte ich Ihnen auf keinen Fall unterstellen. Aber ich glaube, da liegt so ein bisschen das unglückliche Schicksal drin, dass wir gerade den Leuten mitunter die Aufmerksamkeit schenken, die sie gerade nicht verdienen. Und so entsteht dann aber natürlich, und ich möchte niemandem unterstellen, dass das gewollt ist, so ein Bild. Aber weil Sie sagen, öffentlich-rechtliche. Ich hatte vor einer Weile einen Beitrag gesehen. Da hat man einen Schüleraustausch gemacht zwischen Ost und West, nämlich zwischen der Stadt Stuttgart und Halle an der Saale. Das ist jetzt eine wahnsinnig, ein Kritiker auf hohem Niveau. Aber zum Thema, wie subtil kann so ein Framing sein? Wenn Sie die Beiträge gesehen haben, in Stuttgart, strahlender Sonnenschein vor dem Stadtschloss und mit sprudelnden Fontänen. Und dann ging die Schulklasse nach Halle und es war grau und ein langweiliger leerer Marktplatz. Und das erste Gebäude, was Sie betreten haben, war der Rote Ochse, das alte Stasi-Gefängnis in Halle an der Saale. Ich möchte niemandem unterstellen, dass das absichtlich so dargestellt wurde, aber
ich will es aber auch nicht ausschließen.
Will ich sagen, das ist doch tatsächlich unglücklich, als ob es da nichts anderes gäbe.
Ja, also da kann ich direkt anschließen, weil das, was Herr Pohl beschreibt, ist so typisch und passt doch in die Studien, die es einfach zu Ostdeutschland-Berichterstattung seit 90 gibt, dass einfach immer irgendwie was mit, also so der Klassiker sind die Bebilderung mit Trabis oder Plattenbauten, am besten noch mit so Gewitterwolke im Hintergrund, um auch wirklich dem letzten westdeutschen Leser oder Leserin klarzumachen, Achtung, es geht hier um Ostdeutschland. Also wir können uns ja alle mal kurz vorstellen, wie wir würden jeden Artikel über Bayern irgendwie mit einer Weißwurst oder einem Alpenpanorama verzieren, damit irgendwie Menschen in Sachsen-Anhalt klar ist, es geht um Bayern. Das ist so absurd, aber genauso funktioniert es gerade eben noch.
Und es ist verächtlich irgendwo.
Ganz genau, ja. Ja, also ich meine, da das spiegelt dann am Ende eben auch wieder, ich komme irgendwie mit meinen Gedanken und mit meinem Wissen über diese Regionen nur so weit, dass ich das meinen Lesern und Leserinnen auch anbieten kann. Und es zeigt irgendwie sehr wenig Reflexionstiefe, finde ich, oder den Drang, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die auch eine Entwicklung hinter sich haben.
Ich würde gerne noch einen kurzen Blick werfen in Richtung Lösung. Also was können wir uns vorstellen oder über was hat jeder von uns schon mal nachgedacht? Was wäre denn eventuell eine Möglichkeit, dieses Bild zu drehen oder es offener zu machen, vielleicht auch die Neugierde zu wecken bei den Journalistinnen und Journalisten? Denn ich bin immer noch der Meinung, das lässt sich nicht oktroyieren. Also Frau Reimann hat eben auch von der Zusammensetzung in den Redaktionsstuben gesprochen, also eine ostdeutschen Quote. Ist das eine Möglichkeit, Herr Kraske?
Ich halte das nicht für machbar, weil es schon gar nicht mehr möglich ist, zu sagen, wer ist denn überhaupt ein Ostdeutscher? Und diese Definition, die jetzt auch in der Studie von der Otto-Brenner-Stiftung verwendet wird, dass nur diejenigen Ostdeutschen sind, die eben auch ostdeutsche Eltern haben, das finde ich fatal, weil es gibt inzwischen eben auch neue, junge Ostdeutsche, die möglicherweise auch ganz andere Eltern haben, die aus Köln oder Kairo kommen. Also die Ostquote wäre in den 90ern richtig gewesen, jetzt ist sie das nicht. Vielfalt durch Diversität, das ist ein Punkt, und ich glaube auch Vielfalt in der Berichterstattung.
Ein Punkt fiel mir jetzt gerade noch auf. Ich weiß, dass im Medium-Magazin 2019 mal eine kleine Untersuchung war. Die haben alle möglichen Journalisten und Journalistinnen-Schulen in Deutschland kontaktiert. Nicht alle wollten mitmachen, aber manche haben tatsächlich gesagt, wie hoch die Quote der Journalistenschüler aus Ostdeutschland ist. Die war erstaunlich niedrig. Wirklich, wirklich erstaunlich niedrig. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Die Kölner Journalistenschule kommt auf ein Verhältnis von 18 zu 2, also im Jahr 2019. Vielleicht ist es mittlerweile besser. Münster, die Burda-Journalistenschule auf 23:1, die Springer-Akademie auf 66:5, also 66 aus dem Westen und 5 aus Ostdeutschland. Das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Zahl. Ich habe hier heute extra mal bei uns in der Personalabteilung angerufen, zu gucken, wie das bei uns ist. Immerhin können wir hier beim Deutschlandradio sagen, aktueller Jahrgang Volontärinnen und Volontäre, das sind 5 junge Kolleginnen und Kollegen, von denen sind 2 Ostdeutsche, immerhin.
Yay, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Alles andere, was Sie an Zahlen gerade genannt haben, wundert mich überhaupt nicht, genauso wenig wie mich die Ergebnisse der aktuellen Otto-Brenner-Stiftung-Studie wundern, weil das ist das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe in meiner Berufslaufbahn, was ich auch an der Journalistenschule in München, die ja jetzt aber trotzdem bemüht ist, das zu ändern, erlebt habe, dass man da eine Rarität war und dass man sich dann eben vielleicht sogar anderen Minoritäten tatsächlich näher fühlt, wenn man so in gewisser Weise den gleichen Minderheitserfahrungsraum hat, wenn natürlich auch da keinen Rassismus erfahren hat jemals, aber doch zumindest so immer diese Wahrnehmung von so ein bisschen, du bist immer einer von wenigen im Raum. Und es gibt auch so ein, wenn man als Ossi auf irgendeine Party kommt und dann feststellt, oh, der andere kommt auch aus Ostdeutschland, dann gibt es immer so ein, wie soll ich es beschreiben, so ein Moment der gegenseitigen Einverständnis. Ah, haha, du magst auch Jägerschnitzel oder haha, ja, wir haben Rotkäppchen mit Erdbeeren zu Silvester getrunken oder mit Tupperdosen irgendwie alles abgedeckt. Und was ich auch nochmal sagen wollte ist, ich finde schon, dass man noch ostdeutsche Herkunft zumindest im bestimmten Rahmen festmachen kann, anhand dessen, ja, zum einen, woher kommen deine Eltern, das heißt, wie bist du sozialisiert oder woher kommen deine Lehrer und Lehrerinnen, und das spielt eine große Rolle im Heranwachsen junger Menschen, aber gleichzeitig auch dieser gemeinsame Erfahrungsraum der Biografiebrüche zum Beispiel der Eltern, eben als junger Mensch am Armbrutstisch zu sitzen und die Mutter und der Vater oder wer auch immer weint darüber, dass man den Job verloren hat, der ansonsten in der DDR auf lange Sicht einfach sicher gewesen wäre, und dass man sich umfokussieren muss, dass man vielleicht nochmal eine Umschulung machen muss und dass das vielleicht für viele auch sehr schwer war, weil sie dann auf dem Arbeitsmarkt, den es dann gab, vielleicht nicht sofort die nächste Anschlussmöglichkeit gibt. Und ich glaube, da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten jüngerer Ostdeutscher noch.
Mhm. Herr Pohl, was nehmen Sie mit aus unserem Podcast?
Auf jeden Fall sehr viel differenzierte Sichtweisen. Also da war ganz viel dabei, mit dem ich mich super identifizieren konnte, und auch ein paar Dinge, die Herr Kraske eingebracht hat, denen ich vielleicht so ein bisschen zähneknirschend, aber dann doch zufrieden zustimmen musste. Also ob eine Ossi-Quote 2021 auch mit Hinblick auf Identitätspolitik noch so sinnvoll wäre, die Frage werde ich mir jetzt selber sicherlich noch so ein paar Wochen stellen. Für mich bleibt zu beachten, wir haben jetzt hier die Zeit im Osten, Martin Machowetz macht einen tollen Job, das, was ich da regelmäßig mal lese. Und ich kann jedem nur empfehlen, den ich auf Partys treffe, so sie denn wieder stattfinden. Fahrt her, vielleicht nicht nur nach Dresden, ins Elbflorenz, guckt es euch an und sprecht mit den Leuten. Erlebt es doch mal selber, so wie das eben wir uns das andersrum genauso wünschen.
Schönes Schlusswort. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Diskutiert hat heute Magdeburg mit Iserlohn und Rostock mit Bielefeld. Genauer gesagt unser Hörer Jan-Marc Pohl, die Journalistin Marike Reimann und der Journalist Michael Kraske. Ich heiße Bettina Schmieding. Wenn Sie sich auch darüber ärgern, wie Journalistinnen und Journalisten mit bestimmten Themen umgehen, dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Stelle. Schreiben Sie Ihren Aufreger auf und schicken Sie uns eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort, in einem Rutsch durchgeschrieben. Also nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch kämen.